Herzlich willkommen zu 1:1 der Talk. Heute zu Gast ein Mann, über den die Süddeutsche Zeitung mal geschrieben hat: So leicht ausfragen lässt er sich nicht. Zitat Ende. Wie überstehen wir die kommende Stunde miteinander, Christoph Süß?
Fanden die mich schwierig bei der Süddeutschen?
Nein, nicht schwierig, aber er lässt sich nicht so leicht ausfragen, war danach die Diagnose.
Aha,
nach dem Interview.
Das tut mir nachträglich noch leid. Ich wollte eigentlich ganz leicht ausfragbar sein, das habe ich bestimmt falsch gemacht. Ich entschuldige mich bei den Kollegen.
Dann üben wir das heute nochmal. Christoph Süß ist zu Gast. Wir freuen uns sehr und vor allen Dingen sind zu Gast Hörerinnen und Hörer von Bayern 2, die heute zum Tag der offenen Tür gekommen sind. Schön, dass Sie da sind. Sie dürfen sich selbst applaudieren. Was anderes fällt mir gerade nicht ein, ein Geräusch.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Franziska Eder trifft
Christoph Süß, moderiert seit fast 30 Jahren quer.
Warst du auf dem Gelände heute unterwegs, Tag der offenen Tür?
Ja, war unterwegs. Es war
irre, oder?
Unvorstellbar heiß und sehr viele Menschen.
Unvorstellbare viele Menschen, die bei diesen Temperaturen einen öffentlich-rechtlichen Sender besuchen.
Ja, das hat mich auch total überrascht. Ich hätte mit weniger gerechnet. Ich war ja auch auf der Bühne und habe mir da gedacht, ich hätte mich doch vorbereiten sollen.
Okay, was habt ihr gemacht bei
irgendwas.
Der Querbühne?
Wir haben einfach, Wolfgang und ich standen auf der Bühne und haben uns wechselseitig ausgefragt und Antworten gegeben.
Aber das ist ganz okay, wenn man eine lebende Legende ist. Oder ich weiß nicht, ob du mit diesem mit
der
dieser
Wolfgang
Schublande...
ist doch keine lebende
Nein,
Legende.
Aber du eventuell.
Ach so, nein, ich auch nicht.
Christoph Süß zu Gast, bekannt von und aus quer, aber noch für viele andere Dinge und vor allen Dingen ausgestattet mit einer großen Fangemeinde. Jetzt gilt quer ja immer so ein bisschen als der Stachel im Fleisch. Seid ihr da so ein gallisches Dorf und so Heldinnen und Helden, die immer kurz vorm Rausschmiss waren im Bayerischen Rundfunk oder ist es gar nicht so gefährlich, diesen Job zu machen?
Ich glaube, es ist überhaupt nicht gefährlich, was wir da machen, gar nicht. Also das, der Eindruck mag irgendwie entstanden sein, aber das war auch aus den Anfangszeiten des BR. Da hat sich das ja wieder geändert. Das ändert sich ja immer wieder mal, wie so die Rahmen und so weiter sind. Aber ich glaube, wir haben uns, unser Heldenhaftigkeitsanspruch ist klein. Also wir sind überschaubar heldenhaft. Also gar nicht eigentlich. Sondern wir machen einfach unseren Job und versuchen dabei so wahrhaftig und unterhaltsam wie möglich zu sein.
Den Job macht ihr seit 1998, gell?
Ja, wenn du das so sagst, komme ich mir sehr alt vor. Danke.
Vor allen Dingen damals war Berti Vogts noch Bundestrainer.
Hammer, das ist irgendwie so ein bisschen, wo man so das Gefühl hat, der lebt aber noch, also dem geht's gut, also oder? Ja, das ist in Ordnung. Nein, das ist lange her, das stimmt.
Was ist der Gründungsmythos von quer, von dieser Sendung?
Das ist sehr lustig, weil das am Anfang niemand wusste. Also niemand wusste, was quer ist. Also das hat der Wolfgang Metzger ja erfunden, der leider verstorben ist. Das war der Redakteur, der hat das irgendwie erfunden und der hat dann gesagt, das ist quer. Und niemand wusste, was das ist und er auch nicht. Aber er hat es nicht zugegeben. Und wir haben dann Jahre gebraucht, bis wir das so ein bisschen rausgefunden haben und ein Publikum gefunden haben. Das lief am Anfang ja überhaupt nicht gut. Ich glaube, diese Sendung wäre in den letzten Jahren gar nicht mehr möglich gewesen, weil wir uns einfach nach und nach überhaupt erst dahin gefunden haben, zu diesem Ton bei den Moderationen ab und zu satirisch zu sein, einen ernsten Ton zu haben, lustige Filme zu haben, ernste Filme zu haben und das wild miteinander zu mischen und das Publikum dazu nötigen, dass die mit uns relativ rasch mitgehen und einfach mal abbiegen und sagen, ja, das war gerade sehr, sehr ernst. Und jetzt biegen wir ab und jetzt ist es nicht mehr.
Und vor allen Dingen damals gab es ja noch keine, man sagt, Formatvorbilder. Also heute gibt es die Heute-Show, heute gibt es die ganzen großen Late-Night-Shots in den USA und so weiter. Aber ihr wart ja schon was, das war ja neu, Satire und Information so zu verbinden.
Ja, genau. Und man hat auch gesagt, das geht nicht. Aber das ging. Und das ist mal lustig. Aber wir haben uns so zu uns gefunden und wir hatten sehr, sehr lange Zeit dazu.
Was hat eine... Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Eine Fernsehwerbung mit einem autoverkaufenden Pfarrer damit zu tun? Wie kamst du ins Spiel?
Ach, das ist die Geschichte, wie ich zu dem Job gekommen bin. Was wiederum zeigt, dass man nicht durch Leistung erfolgreich wird, sondern durch Glück. Ich war damals, habe ich studiert und habe mich immer wieder mal als Schauspieler verdingt für Werbung. Und war in einer Castingagentur beim Florian Neubauer, ein sehr, sehr netter Mann. Und da war ich an einem Tag und dann wollte eine Regisseurin für irgendeinen Werbespot, hat gesagt, improvisiere du, spiele einen Fernsehpriester, der sein Auto verkaufen will. Sowas konnte ich immer schon ganz gut.
Ist auch irgendwie so, wie kommt man drauf, um Gottes Willen?
Keine Ahnung,
spiele einen Fernsehpriester, den man sein Auto verkaufen will.
Es war völlig random, die hat einfach gedacht, mach das jetzt. Ja. Und in sowas bin ich ganz gut. Und dann, am nächsten Tag kamen die vom Schlachthof und waren traurig, weil die Quoten schlecht waren. Und der Florian hat gesagt, seht das an, das wird euch belustigen. Und dann habe ich den Job bekommen. Das war letztlich die Geschichte. Das ist reines Glück.
Reines Glück?
Ja.
inzwischen auch immer noch so bescheiden, dass du sagst, du kannst eigentlich gar nichts? Oder bist du?
Nein, nein, ich sage nicht, dass ich nicht gar nichts kann. Aber ich hätte zu dem Zeitpunkt jetzt hunderte andere gegeben, die hätten es auch gekonnt. Das wäre ein bisschen anders geworden und so weiter. Aber die waren halt nicht zufälligerweise tags vorher dort und haben Unsinn gemacht. Das ist einfach das Glück. Man muss schon was können, also man muss, aber dass man erfolgreich ist, also diese ganzen Erfolgsbücher sagen doch immer, du musst dich selbst ausbeuten, du musst immer ganz viel an dir arbeiten und du musst bla bla. Mag alles richtig sein, aber da steht nie drin, und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das kannst du überhaupt nicht beeinflussen, das ist Lotto gewinnen. Ich habe im Lotto gewonnen. Bam.
Wie ist das Verhältnis zur bayerischen Politik?
Gut.
Ja?
Ja.
Auch gut. Keine Heldengeschichte.
Nein.
Du siehst, ich bin wirklich auf der Suche nach einer Heldengeschichte. Draußen in der Regie, der Hörer im Hawaii-Hemd. Sehr schönes Hemd. Übrigens kann man auch nochmal dafür
stimmt,
applaudieren, oder? Das
ja.
hat durchaus einen Applaus verdient, dieses Hemd. Also, der Hörer lacht sich schlapp gerade, weil keine Heldengeschichte, kein Duell mit Markus Söder bisher.
Naja, der kommt ja nicht mehr zu uns.
Ja.
Ja, das war schade. Wir würden uns natürlich freuen. Aber nein, was ist unser Verhältnis zur bayerischen Politik? Das ist das Verhältnis zu jeglicher Politik, dass wir versuchen, journalistischen Abstand zu bewahren, weder begeistert noch total dagegen zu sein, sondern uns zu fragen, was ist das? Was machen die da? Was treiben die da wirklich? Was sind die Ergebnisse davon? Und versuchen, das kritisch zu begleiten, ob bayerische oder sonstige Politik.
Wie geht's dir bei einer Landpartie über bayerische Dörfer? Also eure Filme sind legendär, die sind süffisant getextet. Hier nicken schon einige, die sind schlau, die benennen Missstände teilweise. Gibt's auch Ortschaften, wo ihr mit Fackeln und Missgabeln rausgejagt werdet, weil ihr mal verbrannte Erde hinterlassen habt?
Keine Ahnung, ich bin da nie dabei.
Das ist praktisch.
Ja, das ist ja. Wunderbar. Ich sitze ja immer nur zu Hause in meiner Wohnung. Und ich seit ein paar Jahren habe eine Wohnung mit Garten. Seitdem gehe ich überhaupt nicht mehr vor die Tür. Also sowas wie heute ist absolut Ausnahme.
Er hat noch nie so viele Menschen auf einem Haufen gesehen.
Doch, habe ich schon mal, aber es ist lange her. Und und das machen ja immer die Autoren und Autorinnen, die fahren über Land und so. Und ich glaube schon, dass die ab und zu auch mal auf bestimmte Widerstände treffen. Ja, weil ja die Öffentlich-Rechtlichen auch nicht mehr überall so geliebt werden und so weiter, das mal so, mal so.
Ich hatte heute, apropos Liebe und Hass gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen, ich hatte heute Leute hier auf dem Gelände, die sind aus Würzburg hergefahren, aus Schweinfurt, aus Ingolstadt, aus dem Allgäu. Und ich hatte einen wirklich unzynischen Moment der Rührung, weil ich dachte, es ist irre. Es sind 10.000 Leute hier heute.
Das war Eintritt frei ist, glaube ich.
Ach komm jetzt!
Gast bei Franziska Eder auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Christoph Süß, halb Rampensau, halb Einsiedler.
Da legt er die Stirn in Falten.
Rampensau?
Naja, wie also, kommt man drauf?
Wie klingt denn sowas?
Ja, ordinär, ein bisschen zu ordinär vielleicht für einen Philosophen.
Na, ich bin auch kein Philosoph, aber
ja,
naja.
Aber fast.
Na, fast. Ja, fast. So, Hobby.
Hobby?
Ja, Hobby.
Philosoph. Ja, Dürrenmatt-Fan. Aber nochmal zu diesem Hype. Jetzt sagen wir nicht mehr Rampensau, aber ein Leben in der Öffentlichkeit definitiv durchquer. Privat eher zurückgezogen. Trifft es dieses Verhältnis Hype? Das steht auch immer auf Knödelteigpackungen drauf.
Halb nee, ich glaube gar nicht. Also ich glaube, ich bin hauptsächlich zurückgezogen. Also ja? ich bin ja auch sonst nicht viel in irgendwie Öffentlichkeit oder so. Also ich will da auch gar nicht hin.
Naja, Fernsehpreismoderationen.
Ja, das haben wir aufgegeben.
Ja, trotzdem.
Ja, das war auch schön. Das war sehr gut. Das hat Spaß gemacht. Das war aufregend. So mit Publikum und dann so alles live und so weiter und Rambazamba. Das war total nett. Aber irgendwann habe ich dann auch gedacht, das habe ich aber oft gemacht und so. Wenn man dann so gar nicht mehr aufgeregt ist, also zero, null, dann denkt man sich, ja, okay.
Wenn sich gar nichts mehr rührt.
Genau.
Bei der Musik rührt sich aber noch was.
Na, an letzter Zeit.
Wo kitzeln, liebe Zuhörer, die ihr hinter mir steht, was machen wir jetzt? Wo kitzeln wir noch Leben aus diesem Mann raus?
Ich weiß nicht, was. Lass mir mein Leben immer drin.
Ja, vielleicht bei Dürrenmatt. Wirst du da leiden?
Ich weiß nicht, warum soll mein Leben raus? Also, was macht's denn dann da? Dann ist ja weg. Also, ich will es in mir.
Das Leben?
Ja.
Okay.
Danke.
Gut. Weißt was? Vielleicht würdest du jetzt einfach sagen, was ich dich als nächstes frage.
Na. Das ist dein Job. Also irgendwo.
Ich hätte jetzt gerne über Instrumente gesprochen, aber ich weiß nicht.
Was für Instrumente?
Ja, weil wir spielen nämlich einen Song, Christoph Süß und Band, Die Bösen Affen.
Daran kann ich mich
nicht
erinnern. Ich kann mich an den Song tatsächlich nicht mehr erinnern. Das ist wirklich wahr. Ich habe es auf dem Bildschirm gesehen und gesagt, was war das für ein Song? Ist weg, ist gelöscht. Habe ich keine Ahnung. Irgendein Lied.
Okay, mein Konzept geht voll auf. Kannst du dich an die Band erinnern?
Ja.
Okay, vielleicht ein Satz dazu?
Das waren sehr, sehr nette, sehr, sehr gute Musiker, das war großartig. Aber wenn man eine Band leitet, ist man Vater von schwer erziehbaren Kindern, die alle erwachsen sind, was extrem anstrengend ist. Und das fand ich schwierig und dann haben wir das irgendwann auch wieder aufgegeben.
Okay.
Genau.
Ja,
aber sie sind sehr gut und sehr klug. Sie sind tolle Musiker, nette Leute. Aber ich will einfach nicht ihr Chef sein. Hab ich keinen Bock.
Sie sehen eine Moderatorin, die in der Lage ist, dass sie wünschte, nach 18 Minuten wäre das ganze Interview vorbei. Ich versuche weiter ein Gesprächsthema zwischen uns zu finden. Theater?
Gehe ich auch nicht mehr. mein Leben hat sich wirklich durch Corona massiv verändert.
Ja, wie?
Ja, das darf man eigentlich fast nicht sagen. Das ist ganz schlecht. Also ich meine, das ist wirklich... Ich weiß, wie privilegiert ich bin. Also ich weiß, viele Leute haben extrem gelitten und haben unter den Lockdowns gelitten und das war ganz furchtbar für die und gerade Leute, die raus mussten und da arbeiten mussten, habe ich nicht vergessen. Mein Leben ist fantastisch gewesen. Ich saß zu Hause, ich habe einen Garten, habe ich den Bienchen zugeschaut und so und meine Bücher und ich musste nie mehr vor die Tür gehen. Das fand ich so großartig, das habe ich so geliebt. Das war so wunderbar. Und dann hat meine Nachbarin, die hat Katzen. Und die Katzen kommen immer zu mir rüber und die waren nie ein Katzenmensch, jetzt habe ich zwei Katzen, um die ich mich nicht kümmern muss und die Katzenrechnung nicht bezahlen. Das macht sie, das finde ich großartig.
Aber Katzen sind untreue Luder, gell? Die suchen sich immer noch irgendwelche Lieblingsmenschen, die dann die Tierarztkosten nicht zahlen wollen. Müssen.
Das sind freie Katzen, ich mache denen keine Vorschriften. Aber ich habe es sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein sehr privilegiertes, sehr, sehr schönes Leben und... es war aber nicht gesund für mich, muss ich sagen. Weil ich habe ja vor Corona, bin ich immer zum Sport gegangen, artig, um meinen Körper instand zu halten. Und dann habe ich das 2 Jahre lang nicht gemacht und bin aber gealtert in der Zeit. Das war tief parallel, also zusätzlich noch dazu. Und jetzt würde ich auf dem Weg zum Fitnessstudio zusammenbrechen. Das heißt, also ich habe das jetzt ganz gelassen. Also und das ist, ich sitze einfach nur noch rum und finde das super. Ich finde es fantastisch.
Da kommt ein Daumen von der Hörerin, die scheint es ähnlich zu halten.
Ja, das ist sehr gut. Und diese ganze Aktivität, die andere Leute machen, finde ich sehr gut. Nein, ich finde es sehr gut. Ich schaue es mir an und sage, boah, die machen lauter tolle Sachen, großartig, viel Spaß, kein Bock. Geh nicht hin.
Das heißt, dieser ganze Freizeitdruck war mit der Pandemie gegessen.
Weg. Ja. Einfach weg. Ich hatte vorher schon nicht viel, aber das hat sich nochmal verschärft und das hat mir tatsächlich, hat es sehr gut getan, seelisch, körperlich, Katastrophe, muss ich ehrlich sagen. Aber das war sehr gut.
Aber dann ist schon eigentlich ganz gut, dass quer noch läuft, oder? So eine taktgebende, ein Medienmetronom im Leben zu haben, ist vielleicht dann doch ganz anständig.
Es ist sehr, sehr gut, aber wenn ich einen Wunschtraum formulieren darf.
Ja.
Würde ich das Geld bekommen, würde ich auch da zu Hause bleiben. Also das ist einfach, ich könnte mir vorstellen, das ist sehr gut, aber auch das könnte ich mich verabschieden. Das ist im Prinzip. Ich will nicht. Es ist großartige Sendung, tolle Kollegen, wichtige Themen, alles sehr gut. Ich sag nur, das ist nur so manchmal, wenn ich träume.
Aber eigentlich, jetzt machen wir hier so unsere Scherzchen, aber eigentlich spricht das doch für einen Menschen, der gut loslassen kann.
Habe ich gelernt. Konnte ich nicht immer gut. Aber das stimmt. Akzeptieren lernen. Das ist gut. Einfach gegen Zustände ankämpfen ist auch gut. Aber manchmal ist es auch, also was ich zum Beispiel sowas gegen, wo man nur begrenzt ankämpfen kann, altern. Na, man geht so aus dem Leim irgendwie. Und da kann man durch Dinge tun, kann Sport treiben und so weiter. Und dann hängt einem die Lätschen runter, dann geht man zu kundigen Chirurgenmenschen, die machen da zack, strafft man, pumpen irgendwas rein. Wasch, machen die sehr gut. Also das sind Profis, die sind toll. Und es funktioniert auch, aber nicht wirklich. Weil als ich doch versucht habe, gegen mein Alter und meinen Verfall anzukämpfen, habe ich die ganze Zeit drunter gelitten. Jedes Mal in den Spiegel geschaut, Kotz. Und so fand es furchtbar. Jetzt ist mir das komplett wurscht. Das ist großartig, das ist Freiheit. Würde ich nicht im Fernsehen arbeiten? Also müsste einmal in die Woche...
Ich wollte gerade sagen, das ist ein gnadenloses Medium.
Ja genau, müsste ich nicht einmal in die Woche vor den Fernseher, würde ich auch noch fett werden. Weil ich hätte überhaupt keinen Stress mit, es wäre mir vollkommen egal. Aber ja, jetzt so eine, ich habe auch so eine unmögliche Figur, dann noch so eine Karl-Valentin-Plauze da vorne, das geht nicht. Aber das würde ich machen. Sobald ich aus dem Fernsehen raus bin, Plauze.
Aber dieser Punkt ist ja interessant. Der Punkt, ab wann war das Altern egal? Womit kam das?
Das war ein Ergebnis einer langen Midlife-Crisis und einer Depression. Und einer langen Depression, die war sehr schmerzhaft. Und als ich da irgendwie durchgekommen bin, wie genau, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Aber irgendwann hat es aufgehört. Und dann hatte ich mich verändert. Ich glaube, es war einfach die Fähigkeit von anzunehmen. Zu sagen, ja, das ist so. Du gehst aus dem Leim, gehst kaputt, irgendwann bist du tot, kein Problem damit. Und das war gut. Als der Kampf zu Ende war, habe ich mich besser gefühlt.
1:1, der Talk heute auf Bayern 2. Bist du auch ein Zitate-Mitschreiber? Du liest wahnsinnig viel, auch die großen Philosophen, die großen...
Leider nicht.
Nicht.
Muss ich ganz ehrlich sagen, leider nicht, weil ich habe dann so eine Matsche im Kopf und denk mir, da weiß ich was ganz, was gut ist. Und wenn dann die Journalisten fragen, wo hast du es her? Gehört, gesehen, gelesen oder gefühlt, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß es doch, es gibt es irgendwie. Das ist also ich sollte das machen, mach's aber nie.
Welche Art von Gedächtnis hast du? Wenn du in einem Kinofilm warst, wenn du ein Buch gelesen hast, speichert sich viel ab oder bist du jemand wie ich, der das mehr als Durchrausch mitnimmt?
Das hat sich zumindest verändert. Also ich hatte mal ein sehr gutes Gedächtnis, erschreckend, glaube ich, gut. Also als Kind konnte ich mir, was weiß ich, anhören einer Platte, konnte ich auswendig danach. Das war bestimmt anstrengend, weil ich habe es auch jedem danach erzählt. Also was schwierig gewesen sein muss für die Mitmenschen, aber mein Gott, das ist das Leben. Und das hat relativ lange angedauert. Und ich habe ja früher bei Quer auch die Moderation ständig aufgesagt. Bis ich irgendwann gesagt habe, wieso mache ich keinen Prompter? Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, willst du einen? Ja, genau. Und seitdem kann ich mir nichts mehr merken. Also gar nichts. Zero, wie alle anderen Menschen auch. Telefonnummer, keine Ahnung. Wo bin ich? Muss ich am Smartphone schauen? Wer bin ich? Muss ich am Smartphone schauen? Was soll ich jetzt sagen? Muss ich am Smartphone schauen? Also ich weiß nichts.
Hast du deshalb als Schauspieler aufgehört?
Weil ich keinen Text mehr, also, da ist jetzt was dran. Ich habe auch keinen Bock mehr, Text mehr auswendig zu lernen. Das ging früher auch leicht. Da konnte ich total leicht Text lernen. Ich habe einmal die Seite gelesen, wusste es. Jetzt tue ich mich so schwer.
Gerade war eine Hörerin, die hat, glaube ich, dich bei München Mord vermisst. Wie viel Text musste man da ackern?
Das war nicht viel. Nicht also, so viel. Das waren immer nur 5, manchmal 7 Drehtage und so weiter. Das ist dann schon überschaubar und so. Und das waren nette Kollegen, das war sehr schön.
Aber es gab ja tatsächlich eine Referenz, eine schauspielerische, nämlich zum Schultheater. Also da durchaus aktiv gewesen.
Ja.
Was waren da, also ich war immer im Schulchor, kann mich noch sehr an meine erste Carmina Boran erinnern.
Oh, toll.
Meine Sportlehrerin Christel Wörle hat Tenor gesungen als einzige. So war das bei uns.
Super.
Wie war eure Schultheatertruppe?
Da hatte ich Glück, das war in Moosach und die haben da wirklich sehr eindrucksvolle Produktionen gemacht. Also die haben einmal im Jahr so eine Produktion gemacht. Das war der Bernd Ritzler und der war der Rektor dort und der hat da sozusagen Regie geführt. Und die hatten bei einer Produktion 4.000, 5.000 Zuschauer. Also die haben dann 15 Mal aufgeführt. Das ist richtig, so ein Kleintheater würde ich sagen, 5.000 Zuschauer, wow, voller Erfolg. Und so, und das war super liebevoll. Und so professionell, wie so eine Leinschar das machen kann. Also mit ganz viel Herzblut. Und das war lustig, glaube ich. Und die Leute mochten das schon. Wir haben da 2 Stunden, 2,5 Stunden Shakespeare gespielt und die Leute sind nicht schreiend weggelaufen, sondern mochten das. Das war toll.
Vor Moosach stand Sendling, gell? Mhm. Kindheit in Sendling verbracht. Erkennst du vom alten Sendling noch was wieder, wenn es dich ins Viertel verschlägt? Gibt es irgendwelche
hat sich alles total verändert.
Sentimentalitäten oder auch Ablehnungen?
Ach, Sentimentalitäten gar nicht. Also ich fand es ja da nicht... Gut, ich wusste als Kind natürlich nicht, dass es nicht gut ist, weil man kennt ja die Alternative nicht. Also wenn man auf Müllberg aufwächst, dann denkt man sich, die Welt ist halt Müllberg, bis man feststellt, ach so ist ja gar nicht die ganze Welt Müllberg, ich bin da was anderes. Und das hat sich total verändert, es ist viel hübscher geworden. Also da, wo ich gewohnt habe, da war auf der einen Seite war so ein Parkplatz und so, also Beton. Und da war eine Papierfabrik ohne Fenster, Beton, das sah aus wie so ein Knast. Und da sind jetzt irgendwie hübsche Häuser und Bäumchen und so, das haben die alles nett gemacht, also es ist viel hübscher.
Familie, Mutter, Bruder, Schwester, Vater früh verstorben.
Ja.
Mutter, Marke Löwenmutter oder was für eine Mutter?
Konfus. Meine Mutter war konfus. Die ist ja auch gestorben vor 3 Jahren. Ja, vor 3 Jahren. Und das hat sie sehr gut gemacht. Das muss man sagen.
Gut gestorben?
Ja. Das hat mir sehr geholfen. Weil Die ist, ihr Leben lang ist die mal rumgelaufen und hat gesagt, ich habe Krebs. Und so, und dann haben wir gesagt, nee, hast du nicht. Und doch, ich habe Krebs. Und dann hat die immer Angst gehabt, ich habe Krebs. Nee, hast du nicht. Mhm. Und dann hatte sie tatsächlich irgendwann mal, kam der Anruf, Arzt hat gesagt, ich habe Krebs. Und ich so, oh Gott, scheiße und so. Und dann haben wir sie immer zu irgendwelchem Arzt und ich habe mir gesagt, okay, was denn genau? Also geht zum Onkologen, was ist das? Behandlung, Bestrahlung, was man halt so macht. Und sie, die haben sie immer sonografiert und gesagt, sie haben was auf der Leber. Ich bin vollkommen ausgerastet. Ich sage, das ist doch keine Diagnose. Was? Eine Münze? Ein Bild? Also was? Und so, gut. Und dann kam die Ansage von irgendeinem ganz wichtigen Arzt, der gesagt hat, sie hat keinen Krebs. Und alle, ah, zum Glück, hat keinen Krebs. Aber was hat sie? Irgendwas auf der Leber. Ich habe gesagt, ich werde wahnsinnig. Michelangelo, also was ist das? Und dann ging es zu spät. Dann haben die tatsächlich, das System hat an ihr versagt. Und dann war es doch Krebs und dann war es zu spät. Und die Art und Weise, wie sie das angenommen hat, an dem Tag, wo ich ihr das gesagt habe, dass ich jetzt mit allen Ärzten gesprochen habe, das sieht nicht gut aus, da war sie sehr gut. Und dann hat sie das einfach gesagt, ja, das war's, mein Leben ist vorbei, passt, ich hätte ja noch Palliativ, ich hätte gern keine Schmerzen. Da haben die Ärzte gesagt, läuft, kein Problem. 3 Tage später war sie tot. Das hat sie sehr gut gemacht.
Du hast gerade einen kleinen Satz leise gesagt, den ich wichtig finde, nämlich hat sie gut gemacht, sterben. Die Endlichkeit hat sie gut gemacht, den Horizont hat sie gut genommen. Habe ich bei meinen Großeltern lustigerweise ganz genauso empfunden. Am Tag, als mein Großvater starb, hat sich in mir fast sowas wie Stolz, total bescheuert, aber ich war fast stolz auf den, wie bescheiden der gegangen ist, wie der losgelassen hat. Das heißt, sterben muss man können irgendwie auch, oder?
Ja, das kann man sehr unterschiedlich machen und so weiter. Und ich gibt bestimmt Leute, die auch, was auch eindrucksvoll ist, die kämpfen bis zum Schluss und jede Sekunde unbedingt behalten wollen, um daraus irgendwas zu machen. Auch fantastisch. Aber ich glaube, es ist weniger mein Weg. Also von meiner Mutter war es eben auch so, dass die dann tatsächlich gesagt hat, mein Leben ist jetzt vorbei. Mhm. Und dann hat sie das einfach angenommen. Und dann haben wir noch ein paar Sachen geregelt. Und dann kam ich irgendwann rein, da war sie schon relativ weit weg irgendwie. Habe ich gesagt, hast du Schmerzen? Kopf geschüttelt. Hast du Angst? Kopf geschüttelt. Nacht war sie tot.
War aber auch die Mutter einer behinderten Tochter, ihrer Schwester nämlich, die jetzt ihre Hilfe braucht?
Ja, genau. Aber das ist auch, das war tatsächlich ein erstaunliches Erlebnis, weil da meine Mutter immer so eine zentrale Figur gewesen ist und auch so eine quasi Schnittstelle zu meiner Schwester, war die Beziehung nicht besonders eng. Und ich hatte auch ein bisschen Angst vor meiner Schwester, dass die ganz viele Bedürfnisse hat und so. Und dann haben wir uns erst richtig kennengelernt und festgestellt, wir mögen uns total gerne, alles ist total einfach. Ihre Vorstellungen von ihrem Leben, das sehr anders ist als meins und das meines Bruders, sind aber völlig realistisch. Und wir sind jetzt da so ein Dreierteam, auch mit meinem Bruder, den ich sehr liebe. Und das läuft tatsächlich sehr gut. Das heißt, wir haben was bekommen sogar. Wir haben
manchmal haut es Familien ja auseinander auch, wenn die Figur im Zentrum weg ist.
Bei uns war es umgekehrt. Wir haben uns gefunden und festgestellt, wir finden uns super, wir mögen uns total gerne und können sehr konstruktiv und freundlich miteinander umgehen. Und jeder trägt bei, was so geht. Also ich am meisten, weil ich am klügsten bin. Aber es ist das ist gut.
Aber, also, ist immer so eine scheiß Hobbypsychologie, aber schon ein Familienmensch, der mir da gegenüber sitzt.
Was meinst du mit Familienmensch?
Mit Familienmensch meine ich nichts Klassisches, sondern mit Familienmensch meine ich einen, der sich hinstellt, wenn man ihn braucht.
Ja, ich glaube schon. Also das ist aber nicht nur für Familie. Also wenn man gebraucht wird, das ist was Schönes.
Ja.
Wenn einem eine Aufgabe überantwortet wird, man kriegt die hin.
Ja.
Das ist sehr befriedigend.
Und weißt du was?
Was?
Es ist so ganz und gar unzynisch gerade.
Ja, bin ich auch. Ich bin überhaupt nicht zynisch. Ich bin nie zynisch.
Auf keinen Fall.
Nein, manchmal ein bisschen ironisch, aber nie zynisch.
Auf die Idee wäre ich nie gekommen.
Ja, ja.
1:1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Christoph Süß, Ihnen wohlbekannt seit 30 Jahren aus der Sendung Quer im Bayerischen Rundfunk, der heute den Tag der offenen Tür macht. Es sind Zehntausende, das kann man sagen, 10.000 Menschen auf dem Gelände bei 35 Grad. Christoph Süß und ich sind schwer verwundert.
Ja.
Sind sogar freundlich zu uns.
Ja, alle sind lieb,
ist toll. Im größten Teil der Menschen. Und wir haben heute auch unser 1:1-Studio geöffnet. Wir senden live. Hörer sind da. Dennis aus Grafing, das habe ich schon erfragt. Hallo Dennis.
Ja, hallo.
Du würdest Christoph Süß gerne was fragen.
Ja, erstmal schön, Sie mal live zu erleben.
Hallo.
Und genau, ich habe eine Frage. Und zwar empfinden Sie, dass sich die politische Satire in den letzten Jahren stark verändert? Oder dass Sie sagen, es gibt Dinge, was Sie vielleicht in Quer vor 20, 25 Jahren gesagt gemacht hätten, was sie heute so nicht mehr tun können oder würden?
Also es hat sich massiv verändert, glaube ich. Es hat sich massiv verändert darüber, dass die Politik die Satire adaptiert hat. Also bestes Beispiel dafür ist natürlich Trump, der ja aus den Medien kommt und der eigentlich agiert hat. Also jetzt, glaube ich, läuft sich das langsam auch gerade tot. Aber ein großer Teil seines Erfolgsmodells war ja wie so ein Comedian, also weniger wie ein Satiriker, sondern eher wie ein Comedian, mit politischen Situationen umzugehen. Also da ist eine Journalistenkollegin, sagen wir mal, die ist irgendwie hochkompetent und stellt ihm eine richtige Frage und er sagt zu ihr, ich finde, du hast einen dicken Arsch. Und damit zerstört er die Situation. Die Situation. Manchmal ist der ja tatsächlich sogar auch wirklich, also das ist jetzt eine Bosheit gewesen, aber manchmal wirklich komisch auf eine Art und Weise, wie so ein böser Comedian, wo man auch tatsächlich ein bisschen grinsen muss. Und damit hat er es verstanden, den Diskurs komplett zu zerstören. Und das war raffiniert. Und der ist ja jetzt dort, wo man sagt, da kommst du mit Satire, zumindest mit dem Satire-Stil mit. Du kommst nicht mehr weiter. Ja. Also weil die Übertreibung als Modell überhaupt nicht mehr funktioniert. Also wer sagt, ich habe mir da einen Ballroom aus Gold neben das Weiße Haus und deswegen habe ich einen Teil davon abgerissen. Und dann so, what? Dann sagt er mir, ja, das haben wir jetzt alle schon dran gewöhnt.
Ich fange einen Krieg an und habe keinen Plan.
Keinen Plan, keine Ahnung, hatte irgendwie Bock drauf. Jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, aber naja, ist ja irgendwie wurscht. Aber ich glaube, dass die anderen schuld sind. Also lauter so Sachen, an die wir uns schon längst gewöhnt haben, wo man nicht sagen müssen, was ist das denn? Also, aber jetzt haben wir uns alle daran gewöhnt, schauen uns das jedes Mal mit großen Augen an und denken, wie kommentiere ich das jetzt?
Aber das ist ja eigentlich, wenn der Irrsinn der Welt so weit fortgeschritten ist, dass man als Satiriker die Überspitzung nicht mehr hat, dann steht man kurz mit leerem Instrumentenkasten da. Also wie reagierst du da drauf?
Ich glaube, der einzige Ausweg besteht in Ernsthaftigkeit. Ja. Also das ist, man muss sozusagen das Gegenprogramm fahren. Ja.
Aber Dennis, ist eine interessante Antwort, oder?
Ja, voll. Also vielen Dank, finde ich interessant.
Gerne, danke. Ja, das ist merkwürdig, aber das macht unsere Arbeit schwerer. Also das macht unsere Arbeit schwerer, dass die Kommentierung manchmal, also auch, dass man manchmal einfach nicht kommentiert. Ich will über dieses Stöckchen nicht drüber springen, ich ignoriere das jetzt, weil... Es kommt sowieso nichts bei rum.
Ich war neulich ganz erstaunt, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Ich habe mit unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hat ja viel Korrespondentinnen in wirklich vielen Ländern, muss man auch sagen, ist super toll am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil wir das leisten können, und habe mit dem über diesen Iran-Krieg gesprochen und habe gesagt, du sag mal, hatten die wirklich keine Ahnung? Und er sagt nur, ich bin fest davon überzeugt, dass diese ganze Administration wirklich keine Ahnung hatte.
Ja. Die hören nicht zu. Also das sind garantiert immer, die haben ja auch
kluge, wird schon gesagt,
die haben auch kluge Menschen da, irgendwie Analysten, und die haben ihnen wahrscheinlich gesagt, das wird alles nicht passieren. Also dieses Regime wird nicht gestürzt. Das sind bei den Revolutionsgarden, das sind, glaube ich, 9 Millionen Menschen insgesamt, denen gehört ein großer Teil der Wirtschaft. Die kannst du nicht wegbomben. Und das kannst du komplett vergessen. Also dieser ganze Plan funktioniert zero. Und die haben dann wahrscheinlich gesagt, ja, guter Wortbeitrag, danke, nächste. Und die hat gesagt, trotzdem. Ich glaube, es ist geil, wir machen es, es ist super. Und dann
haben
die gesagt,
ja, los geht's. Gut, nächste Frage. Hallo, servus, wer bist du?
Hallo, ich bin der Luca aus Landsberg am Lech.
Hallo,
toll,
Luca.
Dich, Christoph, hier mal in live zu sehen, auch wenn ich dich immer noch von ganz unten sehe und nicht von weit oben. Genau, meine Frage wäre, wie siehst
was
du...
Was meinst du mit ganz unten? Habe ich, weil du im Rollstuhl bist?
Ja, genau, weil ich weit unten und der Christoph ist weit oben.
Weil er so groß ist, aber ihr seid gerade ganz gut auf einer Höhe,
ja, jetzt
menschlich sind wir sowieso.
Auf einer Höhe.
Ja, genau. Was würdest du gern wissen?
Genau, ich würde gern wissen, wie der Christoph das sieht, weil die Malseehofer hat ja 2013 seinen Plan ausgerufen, Bayern-Beifrei 2023, aber bis heute ist da noch nichts passiert, und auch bei Werkstätten für Menschen mit Behinderung, da kriegt man gerade mal 2,50 € die Stunde, und ich finde das schon recht ausbeuterisch, und dass es da nur diese eine Richtung geht oder nicht so wirklich so in der Mitte, sondern entweder Werkstatt oder das andere.
Ja, das ist sozusagen auch der Zugang auf den ersten Arbeitsmarkt, dass ihr oft das Gefühl habt, ihr seid in Werkstätten, ich sag's jetzt mal ganz blöd, verräumt und müsst dort arbeiten. Dann auch die Frage, wie dürft ihr euer eigenes erwirtschaftetes Geld selbst für euch einsetzen oder eben nicht? Also das ist ein weites Feld,
ja, Christoph. Also was mich natürlich sehr beschäftigt, aus eben privaten Gründen, weil meine Schwester eben schwer körperbehindert ist, und die ist in einem in München in seinem Förderzentrum, und es läuft einigermaßen gut, aber insgesamt hat man nicht das Gefühl, dass die Dinge besser werden, einfacher werden. Da wird gestrichen. Markus Söder hat, glaube ich, vor 2 Monaten oder so, ich habe es mir genau im Kopf gesagt, er kann sich auch 2 Bettzimmer vorstellen. Das sind so kleine Bemerkungen. wo ich dann bei meiner Schwester geguckt habe, nee, da passt kein zweites Bett rein, das ist ganz gut, das ist ähnlich groß, aber also es gibt, ich fürchte, es ist folgendermaßen, das hat man zumindest mal jemand erzählt, der sich damit noch besser auskennt als ich, ein Freund von mir, der hat gesagt, es gab in der CSU Leute, Barbara Stamm, Alois Glück, die aus dem christlichen, katholischen oder christlichen Werte-Ethos irgendwie gesagt haben, das muss laufen bei der CSU. Das war vielleicht nicht unbedingt meine Vorstellung von dem, was ich unter Inklusion verstehe. Ich glaube, Inklusion sind die nie richtig mitgegangen. Integration hätte ihn schon, fand ich schon mit. Aber trotzdem, die haben gesagt, das muss laufen. Dafür muss Geld da sein, das muss funktionieren. Die gibt es nicht mehr. Und die Funktionärsebene, also wir haben einfach angefangen, unsere Gesellschaft uns alle zu verzwecken. Wir sind verzweckt. Wir sind Kostenfaktoren. Wir sind Konsumenten. Wir sind einfach das, was wir an Geld wert sind, sind wir wert. Und diejenigen Menschen, die halt kein Geld so ohne weiteres erwirtschaften, haben es schwer.
Hattest du das Gefühl, mal Frage zurück an den Hörer? Ich muss übrigens einmal transparent machen, wir haben die Sendung aufgemacht für unsere Hörerinnen und Hörer, weil wir im BR den Tag der offenen Tür haben. Und deshalb spreche ich meine Redakteurin Karline jetzt ganz direkt an. Karline sitzt im anderen Studio vor der Scheibe. Könnten wir die nächste Musik notfalls rauslassen, wenn wir sonst in Nöte kommen? Okay, also einmal ist das geklärt. Zurück zu unserem Hörer, weil wir einfach auch Zeit für euch haben wollen. Kamst du dir mal als Kostenfaktor vor? Kennst du dieses Gefühl, was der Christoph Süß gerade beschrieben hat?
Ja, ich kam mir durchaus mal als Kostenfaktor vor. Und man, wenn man eine gewisse Geldsumme erreicht, muss man das auch an den Staat abgeben für Pflegegeld oder so. Man kann nicht so wirklich Erspartes ansammeln, das muss man dann einfach abgeben. Und ich kam mir das schon als Kostenfaktor vor, weil die bayerische Staatsregierung ruft ja immer groß Inklusion, Inklusion. Aber dann setzen sie über den Rotstift an bei der Eingliederungshilfe und Co. und machen Menschen mit Behinderungen noch ärmer oder treiben sie sogar bis auf die Straße.
Ja, und ja.
Ja, das ist, ich bin da nicht schrecklich optimistisch, um ehrlich zu sein. Das ist, meine, auch was die Arbeitswelt anlangt. Der Johannes Messerschmidt, der, Gott, wo ist der nochmal? Ich glaube, Nürnberg. Ein Aktivist, könnte man sagen, in dem Bereich, auch schwer behindert. Und der versucht seit Jahren und Jahren, Menschen mit Behinderung und Betriebe zusammenzubringen. Ist immer wieder mal erfolgreich. Mhm. Weil er das sehr klug macht. Weil der, ich kann mich noch an eine Szene erinnern, dass er gesagt hat, er geht dann in einen Betrieb rein und sagt, gibt's irgendwas, was ihr machen müsst? Wo aber jeder überqualifiziert hat und eigentlich niemand so richtig Bock drauf hat. Weil ich hätte jemand, der wäre nicht überqualifiziert und hätte Bock drauf. Und das war dann ein junger Mann mit einer geistigen Einschränkung, der war wahnsinnig lieb und klasse. Und dann haben die was für den gefunden.
Ja.
Und ein halbes Jahr später haben die gesagt, den geben wir nie wieder her. Auf gar keinen Fall. Das hat unserem Leben so gut getan. Weil diese Person, das ist ja jedes ist dort ein Einzelfall, der hat die Fähigkeit, einen gute Laune zu machen. Das Leben hat sich einfach verbessert für alle. Und es wird nicht immer so funktionieren. Mal funktioniert es anders. Jeder kann was anderes und so weiter. Man muss das zusammen matchen.
Ja.
Aber diese Infrastruktur funktioniert fast gar nicht.
Aber weißt du, was ich dir mit auf den Weg geben will? Also erstmal danke für die offene Frage und die Analyse von Christoph Süß, die war jetzt nicht besonders optimistisch, was die bayerische Politik angeht. Aber vielleicht ist es ein kleiner Trost, dass ein Mann wie Christoph Süß, dass wir von dem heute erfahren haben, dass er seiner behinderten Schwester hilft, dass er mit dieser behinderten Schwester aufgewachsen ist und dass so ein Mann für eure Sorgen, glaube ich, mehr als Verständnis hat und das in allem seinem Tun natürlich auch verstehen kann. Es ist doch eigentlich super, oder, dass wir da heute so zusammensaßen.
Ja, das ist wirklich super, gerade auch, weil die Barrierefreiheit in München sehr mangelhaft ist.
Ja.
Und das bin nicht nur ich, das ist die ganze Redaktion, das machen wir immer wieder mal als Thema und ich glaube, die Leute, die das anschauen, sind auch interessiert daran.
Ja.
Auch interessiert übrigens an dem Skandal, dass seit über 10 Jahren das in den Grundrechtekatalog eingegangen ist. Und immer noch Bauten stattfinden, wo Treppen statt Rampen, wo keine Lifte, wo ich denke, was ist das?
Wo die elektrischen Türöffner nicht gehen, solche Dinge, das gibt's ja alles. Also, Mikrofon geht weiter, vielen Dank dir für deine Frage. Ich bin jetzt gerade ein bisschen aus dem Off zu hören, weil ich mit meinem Kopfhörer rumrenne und die Mikrofone unseren Hörern hinhalte. Wer sind Sie? Guten Tag.
Ich bin der Jürgen aus Halmstetten. Ja, und ich wollte den Christoph Süß fragen, was hat Sie denn in den letzten Jahren am meisten beeindruckt? Ich meine nicht Politiker, Sportler, Astronauten, sondern schlichtweg Menschen, die was Gutes getan haben, wenn es auch nur eine Kleinigkeit war, was Sie denn in die Gesellschaft raustragen möchten, dass jeder mal damit anfängt.
Ja, da bin ich gar nicht gut in solchen Sachen, zu sagen, weil Weiß ich gar nicht. Also Sie meinen so Leute, die mich beeindrucken und so weiter.
Einfach mal jemanden zum Lächeln zu bringen. Einmal am Tag oder sowas. Hm.
Ein kleiner Ratschlag für ein besseres Leben, Herr Süß.
Mann, ich hätte jetzt so gern irgendwas auf der Pfanne, aber in sowas bin ich wirklich nicht gut.
Vielleicht irgendwie ein Dürrenmatt-Zitat oder sowas?
Ja, der war ja nicht, der hat ja Menschen auch nicht gemocht. Also irgendwie, das ist nicht
doch. Kommen wir doch zu den Astronauten zurück.
Wieso Astronauten?
Ja, die haben ja auch was erreicht, was einen beeindruckt.
Absolut, ja, selbstverständlich. Man vergisst dabei immer eines bei den Astronauten. Die fliegen in die ISS. Wissen Sie, wie oft da gelüftet worden ist, seit man die ins All gebaut hat? Nullmal. Genau, die verrichten dort ihr Geschäft.
Ja.
Ja, also es stinkt wohl so sehr, dass einmal, als die Tür aufgegangen ist, einer in Panik geraten ist. Den haben sie aber wieder beruhigt. Aber es muss grauenerregend sein.
Aber wissen Sie, was wir jetzt ganz geschickt gemacht haben? Also man kann sich über das Niveau dieses Tipps streiten, aber wir haben ihm einen rausgeleiert, öfter lüften.
Ja.
Ein, das macht unseren Alltag besser. Da sind wir angekommen. Vielen Dank für diese hübsche Frage, die ihn sehr in Verlegenheit gebracht hat.
Absolut.
Eine Hörerin, Karline, ich sehe total schwarz für die Musik übrigens, nochmal kurz an meine Redakteurin. Die Musik ist schon verblichen, sagt sie mir gerade. Bitte schön, die nächste Frage.
Ja, hallo, ich bin die Barbara aus Trostberg. Und ich habe mitbekommen, so im Quer, so der Spagat zwischen Satire und lustig zu werden. Und meine Frage ist, wie muss ich mir den Christoph Süß als Schüler in der Schule, Pubertät vorstellen? Klassenclown oder Rebell?
Klassenclown. Das war ganz klar die... Das, glaube ich, war schon in unserer Familie so. Also wir haben mit Umständen, die schwierig gewesen sind, irgendwie emotional bedrückend oder sonstigen Katastrophen, da haben wir immer Witze draus gemacht. Also auch der Rest meiner Familie, alle reden immer gleichzeitig und sind irgendwie, alle sind lustig. Und das ist eine gute Methode, um mit Schwierigkeiten umzugehen, Witze draus zu machen und sie sozusagen klein zu lachen. Aber sie hat Grenzen, leider. Also das Problem ist... man kann dann damit leben und tut's dann auch. Anstatt, man biegt den Zorn ab. Der Zorn ist manchmal vielleicht besser, um tatsächlich in die Aktion zu geraten. Während der Humor dazu da ist, zu sagen, ja, ich schlucke es irgendwie, ich akzeptiere das. Aber ich war Klassenclown, ganz klar.
Aber mehr Humor als Aktion aktiv zu werden.
Ja, definitiv, ja.
War der Humor Lebensbewältigung, weil die Kindheit jetzt so ein Riesengefühl von Leichtigkeit versprüht, die nicht, oder?
Nein, das ist kein Riesengefühl von Leichtigkeit. Nee, ich glaube, es ist immer noch. Also das ist der Umgang, wie man mit Problemen umgeht, bis heute. Also das finde ich auch gut. Also ich finde es gut, wenn man sich lockert in einem Witz und lacht, auch über ernste Sachen. Es ist nur nicht ausreichend, man kann reinfallen. Also wenn zum Beispiel Satiriker über PolitikerInnen lachen, na, dann überlachen, das, man merkt ja über etwas, also man stellt eine Hierarchie her, wie ich bin größer als du, weil ich habe dich in deiner Lächerlichkeit möglicherweise erkannt. Das ist entlastend, aber falsch. Sie sind mächtiger als wir. Das stimmt nie. Wir Satiriker sind nicht mächtig, Politiker sind mächtig. Die machen Gesetze, wir machen nur Witze. Das ist, man darf das nie verwechseln. Aber deswegen ist es zum Leben ein gutes Modell, immer wieder hilfreich, aber vielleicht sollten wir langsam in den Bereich kommen, wo wir anfangen, wütend zu werden.
Ja, haben Sie noch eine Frage oder sind Sie...
Ich bin fertig.
Sie hätten noch eine Frage, aber nicht wieder so eine schwierige wie vorher. Dann bitteschön, dann kommen Sie doch noch mal ins Mikrofon.
Herr Süß, ich kenne Sie auch als Musiker, aber nur ganz vage. Warum hört man da nicht mehr über Sie oder von Ihnen?
Weil er uns
Ihnen
den Titel vorher gecancelt hat, Sie Scherzkeks. Haben Sie es nicht gehört? Er wollte seine Band nicht hören.
Nee, ich hab das tatsächlich ein bisschen aufgegeben, aus zwei Gründen. Also einmal, ich habe meine Stimme leider ein bisschen kaputt gemacht. Das heißt, wenn ich auf die Bühne gehe, ich halte einen Abend durch, vielleicht zwei, dann bräuchte ich eigentlich 3 Wochen Generalpause und müsste schweigen. Also das habe ich leider kaputt gemacht, das ist mein Fehler. Dann war es mir auch tatsächlich zu aufwendig. Also es ist eine ganz banale wirtschaftliche Frage. Wenn man eine Band hat, man muss mit denen üben, man muss die dafür bezahlen, man muss die mit den Auftritt bezahlen. Am Ende steht man tatsächlich mit Schulden da. Also das ist, man verdient einfach nichts. Und was okay ist, also was jetzt auch kein Problem ist, aber das war mir dann einfach zu energieraubend. Aber der Hauptgrund ist vielleicht tatsächlich, das ist meine Schuld, ich habe meine Stimme ruiniert, ich könnte es nicht mehr durchstehen.
Schade.
Jetzt werde ich einmal nochmal brachial transparent machen, was wir heute für eine Sendung haben. 1:1 der Talk auf Bayern 2 am Tag der offenen Tür des Bayerischen Rundfunks. Deshalb hatten wir Hörerinnen und Hörer, Besucherinnen und Besucher hier im Studio. Und deshalb haben wir die komplette Sendung umgeschmissen. Meine Redakteurin Karline kommt zu großem Ruhm, weil ich hier immer on-air Fragen stelle. Nämlich die Lücke, die ich jetzt sehe von 4 Minuten 20, bezieht sich auf das Promo, richtig? Bis dahin kann ich reden, okay. Also, Christoph Süß, 4 Minuten 20 noch. Irgendwas noch auf dem Herzen?
In 4 Minuten 20?
Ja. Eieieiei. Wenn du jetzt Nein sagst, wären es lange 4 Minuten 20.
Ja, das 20. Ist natürlich absolut verführerisch, aber ja. Die Zeit läuft jetzt schon.
Ich dachte, du bringst noch einen kleinen Dürrenmatt an.
Will doch jemand eine Frage stellen, ja, mit da vorne ein Signal gedingst?
Ah. Hier, jetzt nochmal Kopfhörer auf, kleine Sekunde. Geht's oder soll ich helfen?
Ja. Alter Mann, ist wieder kein D-Zug, weiß Christoph
bestimmt. Ja, die Zeit läuft. Knick, knick.
So, jetzt 3 Minuten 40.
Auf geht's. Meine Frage wäre noch, oder meine Feststellung, viele Betriebe sehen ja auch viele Vorteile in Behinderten. Die sehen zum Beispiel immer nur, dass sie viel Arbeit machen, aber die probieren das zum Beispiel gar nicht mal aus. Vielleicht läuft das ja super gut. Es gibt ja zum Beispiel auch staatliche Förderungen, wenn die Betriebe Menschen mit Behinderungen einstellen, aber das gehen leider viele nicht ein und die Strafzahlungen dort sind leider viel zu niedrig. Mhm. Wie würdest du dieses Problem angehen oder verbessern?
Tja, wenn ich das mal wüsste, du hast natürlich vollkommen recht. Ich denke, dass die Fähigkeit in dem, also ein Wort, das man, wenn ich es jetzt sage, zum Glück schmeißt hier keiner, weil lauter nette Menschen sind, Diversität. Autsch, ja. Was für ein böses Wort, darf man das noch sagen? Wenn man anerkennen würde, dass die besser ist für unser Leben. Ich weiß nicht, ob die besser ist für unsere Produktivität, aber sie ist mir auch nicht wichtig. Ich möchte ein gutes Leben führen, das ist mir wichtig. Und da einzusehen, zu sagen, nein, das passiert tatsächlich vielleicht was Schönes in deinem Leben, wenn du dich etwas aussetzt, was etwas Neues ist. Mir ging das so im Zivildienst, den ich damals gemacht habe. Ich habe was über Körper gelernt. Ich bin da reingegangen als Kind der MTV-Abteilung mit irgendwie, was machen junge Menschen, die fahren in so Cabrios und dann hören die Madonna und dann sind die happy, happy. Und habe mich natürlich selbst auch ungenügend gefühlt, weil ich natürlich nicht ausgesehen habe wie so Models. Und dann bin ich da und arbeite im Bereich der Pflege und stelle fest, ach, Körper funktionieren ganz anders, Schönheit von Körpern funktioniert ganz anders, Anmut und Würde von Körpern funktioniert ganz anders. Das war sehr hilfreich. Das hat mein Leben substanziell bereichert. Und ich verstehe natürlich, dass Leute sich wehren gegen diese Art von Erkenntnis, weil die zunächst mal unangenehm wirkt. Es wirkt unangenehm, die Vorstellung, in eine Intimität mit einer Person zu gehen, die einem vielleicht zunächst mal merkwürdig vorkommt. Wenn man es dann gemacht hat, stellt man fest, ach so, oh ja, ja, gar kein Riesending, habe ich was gelernt.
Vielen Dank für den Besuch, vielen Dank für die Frage. Liebe Hörerinnen und Hörer, gestattet ihr mir die letzte Frage, die würde ich mir jetzt einfach nehmen. Christoph Süß, du hast vorher gesagt, na, zynisch bin ich nicht, ironisch manchmal. Mhm. Warum ist dir die Unterscheidung so wichtig, nicht als alter Zyniker hier hingestellt werden, zu werden von
Nun,
mir?
Nun, Zyniker sind doch letztlich Leute, die aufgegeben haben, oder? Das sind so, die Zyniker sind immer diese Krimi-Leute, die irgendwie in den 40er-Jahre-Krimis ihren Whisky wegwuchten und von der Leben enttäuscht sind. Aber irgendwie ehemalige Moralisten, aber jetzt sind sie voller Schmerz.
Oh, die Stimme hättest du.
Die Stimme hätte ich allerdings. Ja. Aber nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keine Lust, Zyniker zu sein. Das kann mir manchmal passieren. Aber ich möchte nicht so sein. Vielleicht bin ich, vielleicht wirke ich manchmal so, oder das kommt manchmal aus mir raus. Aber nein, ich möchte kein Zyniker sein. Ich will nicht aufgegeben haben.
Christoph Süß, ich bedanke mich völlig unzynisch und aus reinem Herzen für diesen wundervollen Besuch. Vielen Dank.
Es war sehr schön, danke.